spirit.
What is your location?
Open your mind.
Free spirit.
Das Jugendmagazin auf AFK Max. Aus der Luise, The Kite Factory.
Free Spirit Jugendradio. Wir feiern am 8. April in der Luise, The Kite Factory. Und jetzt habt ihr wieder eine Stunde eures Lieblingsjugendradios auf AFK Max. Free Spirit. Es erwarten euch in dieser Sendung Fjord mit Post-Hardcore aus Aachen. Und die haben wir im Interview und stellen natürlich auch ihr neues Album Kontakt vor. Außerdem geht's um Poetry Slam, Franken Slam und Bayern Slam stehen bald an. Und wir haben einen der Starter, Oliver Walter, im Interview. Und wir hören Fjord mit Kontakt, dem Titeltrack vom gleichnamigen Album. Kontakt aus dem gleichnamigen Fjord-Album hier bei Free Spirit Jugendradio auf AFK Max. Die Jungs kommen aus Aachen und waren für einen Tourstopp in Nürnberg bei uns zu Gast. Im ausverkauften Club Stereos, und es war eine gigantische Live-Atmosphäre, da sie eine Stimmung aufgebaut haben und diese über das komplette Konzert gehalten haben. Und ich hatte sie vor dem Konzert im Interview.
Ihr habt ja auf der Tour schon einige Konzerte gespielt und jetzt kommt ihr ja zu den finalen Shows. Habt ihr mit der großen Resonanz gerechnet? Ich glaube irgendwie 4-5 Shows waren ausverkauft, also zumindest laut Internet, und heute ist auch kurz davor.
Nee, also gerechnet haben wir damit überhaupt nicht. Das ist für uns auf jeden Fall eine sehr krasse neue Erfahrung gewesen. Also dann direkt irgendwie Tourstart in Halle und dann auch Berlin, wo dann halt wirklich von Sekunde 1 irgendwie die Leute richtig Bock hatten und richtig da die Luzi ging sozusagen. Ist für uns auch totales Neuland und wir freuen uns natürlich riesig darüber, dass das irgendwie jetzt so krass ist auf dieser Tour. Und auch vor allem heute in Nürnberg, wir haben irgendwie vor einem guten Jahr schon mal in Nürnberg gespielt, ja auch im Club Stereo, und damals waren wir schon so, boah krass, irgendwie hier kommen auf einmal so 100 Leute oder so, obwohl wir noch nie hier waren, und heute ist der Laden halt, ich glaube, ich weiß nicht, wir sind irgendwie jetzt, ist der Laden ausverkauft heute? Ich glaube schon, ne? Irgendwie kurz davor oder so. 5 Tickets gibt's, es ist halt einfach krass so. Also das sind so, damit kannst du gar nicht rechnen, aber wir freuen uns natürlich wahnsinnig drüber und haben mega Bock auf die Shows, die noch kommen jetzt, ja.
Wie schafft ihr euch das, jeden Tag auf Tour irgendwie wieder zu motivieren, wenn ihr jetzt 2 oder 3 Wochen unterwegs seid?
Du, also motivieren, wir müssen uns, glaube ich, keiner von uns muss sich motivieren, um das hier zu machen, so. Das ist einfach, wir empfinden das echt als großartig und haben jede Sekunde Bock auf jede Sache am Tag, die wir hier machen, und dann halt ganz besonders die Show am Ende des Tages so. Das ist für uns hier, sag ich mal, der Urlaub vom normalen Arbeitsleben irgendwie, und wir nehmen dafür auch unseren Jahresurlaub sozusagen, und deswegen ist das hier für uns die pure Freude sozusagen.
Ändert ihr die Setlist eigentlich bei jeder Stadt oder habt ihr eine vorbereitete, totgeprobte Setlist, die ihr jeden Abend spielt, einfach weil es showmäßig nicht anders geht?
Ja, genau, das machst du so. Also wir haben Songs geswitcht, weil wir auf den ersten Shows in Berlin dann fielen immer wieder so Songs aus dem Publikum, die wir halt irgendwie nicht im Set halt hatten, und da haben wir schon so ein bisschen umgeswitcht. Das ist, als wir auf 2 Positionen verändert haben, dann auch zu keinen Beschwerden mehr gekommen bisher. Natürlich will der ein oder andere immer irgendeinen Song hören, den er auf einer Platte abfeiert. Das ist ja völlig okay, aber das kannst du dann einfach live nicht bringen. Ja, dann machst du immer so kleine Switch, aber du spielst schon dein Set, weil das sitzt dann auch so. Also was für ein Song ist Song? Wenn du jetzt jedes Mal, dann müsstest du wieder einen anderen Übergang, und dann müsstest du wieder auf den Settles dreimal gucken, was kommt denn jetzt, und dann gehst du lieber auf das, was halt sicher ist, so. Auf eine eingespielte Taktik halt einfach. Ne?
Wie schafft es eigentlich eure Musik, ich sag's mal, so druckvoll und so tragend zu machen? Also es beginnt halt irgendwie Sekunde 0 und es ist so, es treibt einfach so nach vorne. Ich weiß, ich sagt euch Karma to Burn was, an die erinnere ich mich ultra, es ist so eine Stoner-Band, die haben auch irgendwie so, auch rein ist, also sie sind halt rein instrumental, und es trägt halt so, und wie schafft ihr das irgendwie, das rüberzubringen?
Also ich würde mal sagen, viel davon ist einfach diese ganze Maschinerie, die da auf der Bühne steht, also diese ganzen Verstärker und so weiter. Also ich persönlich als Gitarrist spiele ja eigentlich nur ein paar Tönchen, ein paar Melodien und so, die schön klingen sollen, aber hier der Bass und das Schlagzeug machen halt irgendwie den Druck, so, der Frank, David und sein Goliath-Bass und Franks Spielstil, weil der Frank gerne auch relativ hart in die Felle tröppelt. Deswegen, ich glaube, das ist so ein bisschen das. Und dann halt Kombination irgendwie mit der Gitarre, so ein bisschen ein paar Melodien drüber fliegen, so. Ja, hat sich so irgendwie über die Jahre so rausgefeilt irgendwie, und das ist dann so irgendwie so unser Sound geworden.
Ihr experimentiert, du hast es gerade schon gesagt, mit viel Effektgeräten und sonstiges Zeug. Wie habt ihr da irgendwie den Einstieg gefunden? Also habt ihr einfach gesagt, ich brauche jetzt das und das, oder ich will so und so klingen, oder kam das nach der Zeit irgendwie?
Du entwickelst dich weiter vom Sound. Das wird auch nie enden. Also du wirst niemals zu dem Punkt kommen, wo du sagst, wow, das ist jetzt mega gut. Ich habe in der Band angefangen, Bass zu spielen, und hatte gar nichts. Und habe dann halt einfach so ein bisschen, was billig auf eBay war, mir einfach mal gekauft und zusammengeschustert. Habe damit dann auch die ersten Songs gespielt, so einen ganz billigen Verzerrer und sowas alles. Und das entwickelt sich dann halt irgendwie. Dann hörst du mal das, dann siehst du mal das, und irgendwie dokterst du rum und kommst dann halbwegs an so ein Ding, wo du sagst, so, ey, das ist jetzt für den Moment, für die Platte genau das richtige Setup. Ob sich das dann irgendwann Jahren verändert? Wahrscheinlich so. Also bei Chris hat auch irgendwie dann am Anfang nur einen Effekt gespielt und mittlerweile macht er da auch, hat er eine halbe Kirmes auf dem Boden liegen. Das ist dann halt so. Du willst dann in dem Song immer noch so die 5% mehr haben und da schmeißt das Riesenrad an. So, ne? Das ist halt so. Ja.
Wir hören Fjord mit Paroli.
Heiße David von Fjord und ihr hört Free Spirit Jugendradio auf AFK Max.
Und das sind die Jungs von Fjord wieder bei uns im Interview.
Was ist denn der erste Gedanke, wenn ihr von der Bühne runter seid und dann im Backstage sitzt?
Ja, relativ krass. Also wir erleben auf der Tour, ich meine, auf der letzten Tour, die wir gespielt haben, dann waren da so pro Abend 50 Leute. Jetzt ist es halt so, dass du jeden Abend nochmal zur Zugabe rausgebeten wirst, dass du vor vielen, vielen Menschen stehst, die deine Texte kennen, die das Ganze abfeiern irgendwie. Und das ist halt schon relativ krass und da musst du dann, Jakob, brauchst dann erstmal so ein paar Minuten, um davon dann halt so ein bisschen runterzukommen, weil du schreibst halt so einen Song, der für dich halt einfach wichtig ist und wenn du halt merkst, dass andere Leute dir da die Texte um die Ohren brüllen, dann muss dieser Song für die auch in irgendeiner Form wichtig sein, ob melodisch oder textlich oder in irgendeiner Form, aber irgendwas passiert da und wenn du das dann in einem anderen Menschen ausgelöst hast, ist das schon echt der Wahnsinn so. Und das ist so das Gefühl nach der Show, aber dann auch bei uns, ehrlich gesagt, so, das hat super wenig mit irgendwie Rockstar Live oder sonst was zu tun. Dann kommen wir runter, dann sind wir kurz noch mit Leuten, die wir dann kennen oder auch nicht kennen, reden wir am Merch so ein bisschen und dann heißt es für uns halt abbauen und laden so. Also nichts dann von wegen zur Ruhe setzen und sich erstmal ein Bier zwirbeln, das ist halt, der ganze Tag ist halt durchstrukturiert.
Du hast es ja gerade schon ein bisschen angesprochen mit den Texten, dass euch die viel wert sind. Wie kommt ihr denn zu den Ideen oder Inspirationen für eure Texte so?
Das hast du halt viel auf der Straße. Du siehst viel, also wenn du die Augen nicht zumachst. Also du kriegst ja auch, sag ich mal, über die Medien abläuft, wenn du mit Freunden quatschst, wenn du andere Menschen siehst, ob du dann sagst, das ist das Richtige oder eben nicht. Also wir reflektieren viel über Gespräche, die mit uns geführt werden, sprechen dann auch so gesellschaftliche Themen, die gerade an der Tagesordnung sind, an, kriegen da auch relativ viel mit und sind da über vieles irgendwie sauer und enttäuscht und wollen das eigentlich gar nicht so und das schlägt sich so dann hauptsächlich in den Texten wieder.
Also habt ihr auf Tour immer einen kleinen Blog oder Smartphone dabei, wo ihr dann was reinschreibt? Oder?
Ja, Chris und ich machen das so, ja, genau.
Es ist eigentlich so ein Prozess, der auch relativ über so eine längere Zeit geht, wo man halt immer mal wieder so kleine Notizen macht und sowas, weil man halt immer wieder irgendwie, wenn man einfach mit offenen Ohren irgendwie durch die Welt geht, immer wieder was aufschnappt, was irgendwie wichtig ist so und was einen irgendwie beschäftigt. Und wir denken dann an viel darüber nach, reflektieren das Ganze und dann fällt einem halt irgendwann so ein Stichwort ein, das wird notiert und ja, wenn es an eine Platte geht, dann wird das sozusagen zusammen destilliert.
Habt ihr auch irgendeinen Song, wo ihr ehrlich seid und ihr sagt, da steht einfach überhaupt keine Geschichte dahinter, da fanden wir es einfach nur geil, wie es klingt oder wie der Text dazu passt?
Also ich glaube, bei uns muss irgendwie jeder Song eine bestimmte Message haben, beziehungsweise jeder Song ist gemünzt auf eine Situation, die wir erlebt haben. So. Also es gibt da eigentlich, wir könnten im Grunde zu jedem Song eine persönliche Geschichte erzählen, die wir selber irgendwie gesehen haben, aber was wir aber gar nicht so gerne tun, weil wir lieber das Ganze so ein bisschen offen halten, damit halt der Hörer ein bisschen da sozusagen sich selber seinen Gedanken zu machen kann. Aber es steckt auf jeden Fall hinter jedem Song eine bestimmte Sache, die uns sauer aufgestoßen ist oder die uns irgendwie traurig gestimmt hat oder sowas in der Art.
Gibt es eine Geschichte zu dem Album?
Also um das Album irgendwie vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, Kontakt. Im Grunde kann man das zusammenfassen mit zwischenmenschlichen Dingen so. Also wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um und mit den Leuten, die mir sehr nahe stehen und finde ich das gut so, wie ich mit denen umgehe, wenn ich mal wirklich ehrlich darüber nachdenke, so wie ich Leute behandle, wie behandle ich meinen Partner oder meine Eltern oder wie ist das Verhältnis zu, weiß ich nicht, meinen Geschwistern oder wie auch immer, in welchem Bekanntenkreis. Kontakt ist einfach so ein bisschen das Sinnbild dafür, sich damit wirklich schonungslos auseinanderzusetzen. Also nicht zu sagen, so ja, ist schon cool, sondern wirklich zu denken so, okay, hier läuft anscheinend irgendwas falsch, ich denke da jetzt nochmal ganz genau drüber nach, überlege, was genau da falsch läuft und so. Das ist halt sozusagen der Tenor hinter der ganzen Sache. Sich wirklich ehrlich damit zu befassen, in welcher Beziehung ich zu meinen Mitmenschen eigentlich stehe.
Und jetzt hören wir aus dem Fjord-Album D'accord das Stück Passepartout.
Hallo, hier ist der Chris von Fjord und ihr hört gerade das Free Spirit Jugendradio auf AFK Max, wo wir etwas gesprochen haben.
Free Spirit unterwegs mit der Band Fjord.
Habt ihr selber Tipps für Leute, die eine Band haben und gerade überhaupt nicht schreiben können oder schreiben wollen, weil sie ins Studio gehen oder einfach Tipps zum Texte schreiben?
Was für mich so ein bisschen irreal ist, weil ich kenne das. So eine Band geht ins Studio und denkt so, oh, was schreibe ich in meine Texte? Und dann kommst du direkt zu der Frage, was hat die Band denn zu sagen? Und wenn eine Band nichts zu sagen hat, dann, oder wenn du selbst halt irgendwie sagst, ich habe so gewisse Themen, weiß ich gar nicht, worüber ich schreibe. Soll ich jetzt einen fiktiven Song schreiben über ein Paar, was sich trennt oder über irgendwas? Ich glaube, das checkt der Hörer ziemlich schnell. Also entweder du hast irgendwas erlebt, irgendwelche Gesprächsfetzen aufgefangen, möchtest über ein bestimmtes Thema reden und dem Zuhörer wirklich was nahebringen. Und dann kommt auch die Form wie von selbst. Ob du auf Deutsch, Englisch oder sonst was schreibst, wenn du da was ausdrücken willst, finden deine Worte in irgendeiner Form, findest du den richtigen Weg über deine Worte. Wenn du auf der anderen Seite, wenn du dann so sitzt und was muss ich jetzt da in den Text reinschreiben, hey, dann lass es einfach, dann schreib keinen Song, dann warte noch ein halbes Jahr, geh dann erst ins Studio, wenn du halt diese Sachen erlebt hast, die dich halt so beschäftigen und mit denen du dich befasst. Ich glaube, Kunst versuchen zu erzwingen, das funktioniert nicht. Ich glaube, auch kein guter Maler hat sich vor ein Bild gesetzt und gesagt, ich muss jetzt ein Bild malen. Das ist dann irgendwann gekommen. Dann hatte er die Idee, die Inspiration und dann kam was Gutes dabei raus. Wenn du dich zu zwingst zu irgendwas, wie bei Hausaufgaben oder also so ganz blöd gesagt, oder irgendwann, dann gehst du halt den falschen Weg. So. Also das wird nicht beim Zuhörer ankommen, auch nicht bei dir.
Also im Grunde, ich glaube, das Problem oder die Schwierigkeit ist oft halt, wo fängt man an so quasi, wie fängt man an, irgendwie einen Text zu schreiben? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist vielleicht, einfach mal wirklich ganz platt und ohne irgendwie jetzt zu versuchen, dass das jetzt lyrisch der krasseste Shit ist, einfach aufzuschreiben, was man denkt. So. Einfach zu sagen, was möchte ich gerne zu Person X sagen? Also wirklich so völlig unbeschönt. Und das einfach niederschreiben, so, weil das ist eigentlich das, wo es letzten Endes drauf ankommt, dass es halt nicht gekünstelt ist, sondern wirklich reale Gedanken sind, die da irgendwie verpackt sind. So deswegen.
Musik ist ja für euch irgendwie, ich sag jetzt mein Ventil. Für was genau ist es ein Ventil?
Ich glaube, wir sind alle, also ich glaube auch alle Leute im Bereich Metal, Hardcore oder sonst was sind halt eigentlich grundsätzlich sehr ausgeglichene Leute. Also wir müssen nicht irgendwie mit Baseballschlägern über einen Dorfplatz rennen oder sowas, um dann halt irgendwie irgendwelche Aggressionen abzubauen, sondern das Ventil ist da sehr gut die Musik und das, was du in Texten schreibst und wie du dann in deine Gitarren reinhaust. Ich glaube, das ist so, was wir als Ventil beschreiben. Also irgendwie muss irgendwie immer was aus dem Menschen raus. So dieses Reinfressen funktioniert nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und dann ist halt die Frage, wie es sich entlädt. Also entweder wirst du depressiv, du wirst aggressiv oder irgendwas. Ein großes Ding ist da die Kommunikation, um sowas abzubauen, mit anderen reden, was wir sehr viel tun und natürlich halt dann über die Bühne. Dadurch, bist du halt, wenn du geprobt hast, ist halt wie Tennis oder Fußball spielen, glaube ich. Es geht auch über Sportarten, da bist du dann einfach so ein bisschen so, yo, alles geil, jetzt kann ich wieder einen Tag arbeiten gehen, ohne den Gabelstapler vor die Wand zu setzen. So.
Hallo, hier ist der Frank von Fjord und ihr hört gerade das Free Spirit Jugendradio auf AFK Max.
Beranek mit Dark Room.
Booster.
Go.
Retro.
Go.
Vital.
Go Flight.
Ecom.
We're Go Flight.
GNC.
We're Go.
Telmute.
Go.
Control.
Go Flight.
Procedures.
Go.
Inco.
Go.
Am Freitag, den 8. April, feiert Free Spirit seinen 20. Geburtstag in der Louise the Cult Factory. Mit dabei Poetry Slam, Beranek aus Dinkelsbühl, DJ Bass Boris aus Berlin, Hannes Stegmeier Trio aus Nürnberg und weitere Überraschungen und Gäste. Der Eintritt für den Abend ist frei. Los geht's ab 19 Uhr. Freitag, 8. April, 20 Jahre Free Spirit Jugendradio in der Louise the Cult Factory. Kommt vorbei, feiert mit, Eintritt ist frei.
Ja, Mann!
Gut, für den folgenden Text ist wichtig vorauszuschicken, wenn ich nicht gerade bei Poetry Slams auf der Bühne stehe oder versuche, Rentner im Park zu füttern, sehe ich beruflich relativ seriös aus, das heißt durchaus auch mit dunklem Anzug, Fliege oder Krawatte, das volle Programm inklusive meiner schwarzen Aktentasche und natürlich werde ich in einem solchen Outfit dann auch ganz anders wahrgenommen. Und das ist für die folgende Geschichte nicht ganz unwichtig, es kann durchaus nicht schaden, sich dabei vorzustellen, ich wäre entsprechend gekleidet. Die Hölle, das sind die anderen, schrieb Sartre, und es verwundert nicht, dass er in Paris in einer Stadt mit großem U-Bahn-Netz lebte. Wer sich jemals fragte, wie es in einem Zoo aussehen würde, in dem statt Tieren nur Menschen ausgestellt wären, dem sei eine nächtliche U-Bahn-Fahrt in einer beliebigen Millionenstadt empfohlen. Ich stieg an einem Samstagabend nach getaner Arbeit in entsprechender Aufmachung in München in die U6 Richtung Fröttmanning. Mir gegenüber ein Rockabilly-Hipster-Pärchen with a punky attitude. Tattoos und Piercings, beide, Undercut, sie, Zauselbart, er. Sie mustern mich, sie bewerten mich. Für die beiden bin ich wohl der Lackaffe im urbanen Untergrundzoo. Ich habe also eine Mission, nämlich Klischees zu dekonstruieren, indem ich irgendetwas tue, womit die beiden absolut nicht rechnen, was sie mir in diesem Outfit nicht mal ansatzweise zutrauen würden. Wenn zum Beispiel das Möchtegern-Ghetto-Kid schräg gegenüber plötzlich statt in Hip-Hop-Bässen aus seinen Beats bei Dr. Dre Ohrwärmern Spider-Murphy-Gang mit Skandal um Rosi hören und dazu unrhythmisch im Takt wippen würde und dann vielleicht noch sowas sagen würde wie »Ach, das war noch Musik damals«, dann wäre mein Klischee von Möchtegern-Ghetto-Kids nachhaltig erschüttert. Ich brauchte etwas in dieser Größenordnung. Ich kramte Gedankenverloren in meiner Tasche und fühle etwas Flauschiges. Da fällt mir ein, mein Sohn hat mal wieder seine Kikaninchen-Handpuppe in meine Aktentasche statt in seinen Rucksack gepackt. Das war perfekt. Sollte tatsächlich irgendwer das Kikaninchen nicht kennen, es ist ein blauer Hase, der auf dem Kinderkanal immer so lustige Sachen sagt wie Tippe-Tippe-Tapp. Gleichzeitig wusste ich, dass ich Kafkas Verwandlung dabei hatte, weil ich wirklich gerne Kafka lese. Das Kikaninchen heißt ja so, weil es das Kinderkanal, kurz Kika-Kaninchen, ist. Meine Handpuppe dagegen ist ab sofort das Kafka-Kaninchen, also kurz Kafkaninchen. Der Plan ist gefasst. Das blaue Flusensieb und ich würden eine Aufführung abliefern, wie es sie nachts in einer Münchner U-Bahn noch nie gegeben hatte. Ich halte mir das dünne, gelbe Reklambuch vors Gesicht, denn meine Bauchrednerkünste sind sehr beschränkt, und greife dann erneut in meine Tasche, schlüpfe mit der Hand in das flauschige Hinterteil meines unfreiwilligen Komplizen und die Show beginnt. Tippe-tippe-tapp! Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Tippe-tippe-tapp! Dann diskutieren der Plüschhase und ich, ob Kafka zu Recht in späteren Jahren das Ende seiner Erzählung für misslungen hielt, weil die interne Fokalisierung der Erzählstimme scheinbar andauert, nachdem die Hauptfigur gestorben ist. Mein Ziel scheint erreicht. Die beiden mir gegenüber rutschen schon längere Zeit unruhig auf den billigen Kunstlederbezügen umher. Offenbar ist es mir gelungen, ihr Klischee zu erschüttern. Allerdings gelingt das ihnen bei mir noch gründlicher, als sie ihre Dienstmarken zucken und sich als Zivilstreife zu erkennen geben. Ich warte also in der Ausnüchterungszelle auf das Ergebnis meines Drogenscreenings. Um mich herum lauter alkoholisierte Bayern-Fans. Sie mustern mich. Sie bewerten mich. Ich habe also eine Mission. Zum Glück werde ich abgeholt, bevor ich das ausgerechnet hellblaue Häschen hervorziehen und mit meiner Show beginnen kann. Manchmal ist Timing wirklich alles. Die Ermittler teilen mir mit, dass mein Drogenscreening negativ war, sie sich aber nicht sicher seien, ob das wirklich eine gute Nachricht ist, denn halluzinogene Substanzen hätten den Vorfall in der U-Bahn immerhin ausreichend erklärt. Ich erläutere meine Motivation, was die beiden nicht wirklich zu beruhigen scheint. Sie fragen mich, ob ich denn schon mal in psychologischer Behandlung gewesen sei. Ich versichere, dass es in meiner Familie nicht üblich sei, zum Arzt zu gehen. Überhaupt nicht, wollen Sie wissen? Überhaupt nicht, sage ich. Mein Opa hat sich mal eine Axt ins Bein gerammt. Und dann, fragen die beiden neugierig. Er hat sie einfach drin gelassen, sage ich. Für wie lange? Keine Ahnung, ich kannte Opa überhaupt nicht ohne seine Axt. Deshalb ist er auch nie in seinem Leben geflogen. Er kam einfach nicht durch die Sicherheitskontrollen. Und im Fußballverein haben sie ihm auch die Spielerlaubnis entzogen wegen seiner gefürchteten Blutgrätschen. Das war hart für ihn. Für alle war er nur der Typ mit der Axt. Aber er hatte einen Namen, an den nicht mal ich mich erinnere. Er sagte mir mal, ich bin für alle nur der Typ mit der Axt im Bein. Aber ich habe auch Gefühle, weißt du? Hauptsächlich Schmerzen. Aber auch Sehnsüchte, Hoffnungen, Mordfantasien. Wie der normale Mensch ohne Axt im Bein eben auch. Jetzt verschaukeln sie uns aber auf so kafkaeske Art, oder? Ich antworte nur, tippe-tippe-tapp. Letztendlich einigen wir uns darauf, dass meine Tat zwar sehr dämlich und verstörend, aber genau betrachtet überhaupt nicht strafbar war. Ich komme mit einer Ordnungswidrigkeit wegen ungenehmigter Straßenkunst davon, das kostet mich gerade mal 20 Euro. Ich zahle in bar und bin damit wieder auf freiem Fuß. Da es schon sehr spät geworden ist, rufe ich mir ein Taxi. Der Taxifahrer ist ein typischer Münchner Taxifahrer. Kennst du einen, kennst du alle, denke ich mir und stelle fest, dass ich offenbar nichts dazugelernt habe. Auch nur menschlich, gleichzeitig dämlich, wie diese ganze Sache mit den Klischees. Dann fällt mir auf, der Taxifahrer. Was denkt er wohl über jemanden, den er aus der Polizeiwache abholt? Er mustert mich. Er bewertet mich. Ich habe als eine Mission und tatsächlich rein gar nichts dazugelernt. Während ich mich noch selbst ermahne, diese Sache mit den Klischees nochmal gründlich zu durchdenken, spüre ich, wie meine Hand bereits automatisch in das fusselige Hinterteil gefahren ist, ich mir die Kafka-Ausgabe bereits unter die Nase halte und höre mich sagen, tippe-tippe-tapp! Es stellt sich heraus, dass der Taxifahrer sein Studium der Literaturwissenschaft nach nur 34 Semestern abgebrochen hat und ein großer Kafka-Fan ist. Wir verstehen uns prächtig. Er möchte auch mal das Kafkaninchen haben, ich darf dafür das Taxi fahren. Am Straßenrand sehen wir eine Gruppe Möchtegern-Ghetto-Kids. Sie mustern uns. Sie bewerten uns. Wir haben also eine Mission. Ich lasse das Fenster herunter, der Taxifahrer streckt das Kafkaninchen im Münchner Nachthimmel und wir rufen gemeinsam, genau, tippe-tippe-tapp, danke.
Poetry Slammer Oliver Walter hat ein paar Texte exklusiv bei uns im Studio eingesprochen. Und er wird beim Free Spirit Geburtstag am 8. April in der Louise the Cult Factory mit am Start sein. Wir wollten ein bisschen mehr über seine Slam-Aktivitäten wissen und haben uns deshalb mit ihm in der Bäckerei Hildes Backwood getroffen und ihn dort befragt.
Mein Name ist Oliver Walter, ich mache seit Oktober letzten Jahres Poetry Slam, gehe stark auf die 40 zu, sowohl was Alter als auch BMI angeht. Ansonsten, was sollte man über mich noch wissen? Meine Texte, ja, sind meistens Kurzprosa, also Erzählungen, Geschichten mit leicht humorvollem Einschlag. Ich denke, das wäre vielleicht erstmal das Wichtigste.
Wie bist du zum Poetry Slam gekommen?
Das hat mich eigentlich schon seit längerem interessiert. Ich habe auch schon viele Poetry Slams mir angeschaut, sowohl auf YouTube als auch live. Und irgendwie so, wie man das oft macht, man sagt sich, da möchte ich auch gerne mal mitmachen. Und dann vergeht Jahr für Jahr, ohne dass man es macht. Und ja, Texte geschrieben habe ich eigentlich schon immer, jetzt nicht speziell Slam-Texte, aber von Lyrik über Romanideen, Erzählungen etc. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, wenn ich es noch machen will, dann sollte ich irgendwann dann doch mal anfangen. Und so kam es dann, dass ich Mitte letzten Jahres mal so gesagt habe, okay, jetzt wird das Projekt wirklich in Angriff genommen. Und ja, dann war am 1. Oktober mein erster Slam.
Erinnerst du dich noch gut an deinen ersten Slam?
Ja klar, der war in Neumarkt, war dann auch gleich im Finale, war sehr schön. Und dort im Finale habe ich auch diesen Kafkaninchen-Text gemacht. Von daher war es eine sehr positive Erfahrung und hat mich da auch motiviert, weiterzumachen. Und ja, inzwischen sind es auch schon über 20 Slams geworden. Es verselbstständigt sich doch und macht auch so ein bisschen süchtig, befürchte ich.
Was waren bisher deine Slam-Highlights?
Ja, viele, viele kleinere Highlights sozusagen, weil viele Slams Highlights sind, weil es wirklich ganz besondere Veranstaltungen sind, sowohl von ganz kleinen Kneipen-Slams mit 30, 40 Besuchern bis hin zu großen ausverkauften Theatern mit 200, 300 Leuten. Da waren da jetzt schon viele Highlights dabei, weil jeder wieder so eine unterschiedliche Atmosphäre hat. Man gerade bei kleineren Slams auch sehr viel Feedback direkt von den Zuschauern bekommt, die einen in der Pause mal ansprechen etc. Ja, aber jetzt stehen natürlich noch ein paar größere Highlights an für mich mit dem Franken-Slam im Opernhaus, der bereits ausverkauft ist seit Monaten vor 980 Leuten. Und dann der Bayern-Slam in Bayreuth Anfang Juni. Das ist so, auf der Landesgartenschau wird er stattfinden, auf den Bühnen dort, Open Air, wenn das Wetter mitspielt. Das sind jetzt so die zwei zukünftigen Highlights sozusagen.
Wie bereitest du dich vor, auf der Bühne zu stehen? Gibt es da noch viel Aufregung?
Ich sag mal, ich habe auch beruflich damit zu tun. Ich bin ja auch als Redner tätig, eben bei Zeremonien. Entsprechend habe ich da schon gewisse Erfahrungen oder auch so gewisses erstes Lampenfieber, Nervosität vielleicht abgeschüttelt. Aber trotzdem gehört es immer noch dazu, dass es so eine gewisse Überwindung doch erstmal kostet, darauf zu gehen und sich da hinzustellen und loszulegen, was ich aber auch schön finde, weil das einen selbst auch nochmal so richtig mit Adrenalin hochpusht und einen nochmal richtig auf die Bühne zu 100% und mehr überhaupt erst bringt. Aber es ist schon etwas, ja, es ist schon ein ganz besonderes Gefühl, da auf die Bühne hochzugehen.
Wie wählst du denn die Texte für den Abend aus?
Das ist sehr unterschiedlich. Man hat natürlich selbst auch unter seinen eigenen Texten immer mal wieder Lieblingstexte oder auch strategisch einfach, dass man zum Beispiel sagt, wie es jetzt aktuell bei mir ist, ich muss mal wieder ein paar neue Sachen ausprobieren. Das heißt, Texte, die gerade erst fertig geworden sind, sind da jetzt gerade eigentlich in der Priorität vorne. Andererseits hat man auch Slams, wo man sagt, gut, da will man sich vielleicht für irgendwas qualifizieren. Dann nimmt man Texte, von denen man schon weiß, dass sie gut ankommen. Manchmal entscheidet man aber auch ganz spontan nach Gefühl. Manchmal habe ich auch zwei Texte einstecken, wenn ich auf die Bühne gehe und muss dann schauen, lange ich jetzt links oder rechts in die Hosentasche, welcher passt. Und ja, natürlich ist auch ein bisschen abhängig davon, was kam direkt vor dir dran. Also wenn jetzt jemand vor dir genau das Thema gemacht hat, zu dem du einen Text machen wolltest, muss man immer überlegen, von der Stimmung her, passt dasselbe Thema jetzt nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten oder sagt man lieber, nee, mache ich jetzt was anderes, das Thema ist schon abgehakt hier. Okay, also der folgende Text trägt als Titel einen Warnhinweis, den man von Tabakprodukten kennt. Er heißt nämlich »Rauchen lässt ihre Haut altern«. Zwei Zwölfjährige in einer dunklen Gasse. Zwei Zwölfjährige gefangen in den Körpern von Zwölfjährigen. Was gerade für Zwölfjährige so richtig scheiße ist, sprechen einen näher kommenden Mann an, der Pfeife raucht. »Entschuldigung, der Herr, haben Sie vielleicht ein bisschen Tabak für uns?« »Seid ihr dafür nicht viel zu jung?« »Ja, genau das ist ja das Problem.« »Wie darf ich das verstehen? Nach so jung wie wir aussehen, verkauft uns keiner Alkohol.« »Ja, Mann«, ergänzt der andere, »selbst die Dealer von dem krasseren Zeug haben Hemmungen, wenn man so jung aussieht wie wir. Und Rauchen lässt doch die Haut altern. Wenn wir genug rauchen, sehen wir bald aus wie 18 und dann kommen wir endlich an Schnaps und all das gute Zeug. Und dann hören wir auch wieder auf mit dem Rauchen, versprochen.« »YOLO«, fügt der andere noch hinzu, in der Hoffnung, dieses gewichtige Argument könnte den Mann gnädig stimmen. »Also«, sagt der Mann, »beinahe hättet ihr mich gehabt, weil ihr YOLO zu mir gesagt habt und ich mich da geschmeichelt fühle, weil ihr mich für so hip und cool haltet, dass ich sogar YOLO verstehe. Die meisten halten uns Pfeifenraucher ja für völlig hinterm Mond lebend. Ihr seid da anders. Voll fett krass.
Aber um wie 18 auszusehen, da müsstet ihr so lange rauchen, also so viel Tabak gebe ich euch nicht ab. Außerdem teilt man aus hygienischen Gründen seine Pfeife ebenso wenig wie seine Nasenhaartrimmer oder die Rasierklinge, mit der man sich die Hoden enthaart. Als er die Enttäuschung der Jungs bemerkt, fügt er hinzu: Aber wie wär's, wenn ich einfach für euch den Schnaps kaufe? Wow, danke, rufen die beiden erfreut und geben dem Mann 20 Euro. Wartet einfach hier. 2,5 Stunden später haben die 12-Jährigen, die auch geistig auf dem Stand von 12-Jährigen sind, was gerade für 12-Jährige so richtig scheiße ist, keine Lust noch länger zu warten und nebenbei eine Lektion fürs Leben gelernt, die ihre 20 Euro wert war. Sie werden nie wieder einem Pfeifenraucher vertrauen.
Das war nochmal ein Text von Oliver Walter und er ist zusammen mit Peter Wohlrab und Steven bei unserem 20. Geburtstag in der Louise de Kalt Factory am 8. April zu Gast. Und jetzt zurück in Hildes Backwood zum Interview mit Oliver. Wie entstehen deine Texte? Wirst du vorher von der Idee gepackt und schreibst drauf los? Oder entstehen die ganz langsam an mehreren Tagen?
Also es ist tatsächlich so, dass ich erste Ideen für Texte mal schnell runterschreibe oder teilweise sogar ins Handy einspreche, nur so skizzenhaft. Es ist dann sehr unterschiedlich. Es gibt einige Texte, die habe ich tatsächlich in einem Zug runtergeschrieben. Das heißt, innerhalb von 20 Minuten war der Text getippt und wurde seitdem auch nicht mehr wesentlich verändert. Und es gibt andere Texte, an denen habe ich über ein halbes Jahr immer wieder was geändert, bevor ich gesagt habe, jetzt ist das Ding fertig. Oder zumindest vorläufig fertig. Manchmal werden Texte auch nach der Uraufführung sozusagen immer nochmal verändert, überarbeitet, angepasst. So ein Text lebt irgendwie.
Was inspiriert dich beim Schreiben?
Das ist eine gute Frage. Letztendlich alles, was einem so passiert oder was man so erlebt oder was man an Gedanken hat, die sich dann irgendwann verselbstständigen. Also ich würde sagen, viele meiner Texte entstehen irgendwo aus einer relativ normalen Alltagssituation heraus, die sich dann irgendwie im Laufe der Zeit bizarrisiert und irgendwie sehr stark vielleicht ins Skurrile abrutscht und ich dann sehr, sehr stark übertreibe, um auch so einen gewissen Effekt zu erreichen. Aber der Ausgangspunkt sind oftmals schon recht alltägliche Sachen, wie zum Beispiel auch bei dem Kafkaninchen-Text, der auch mit drin ist, wo ich wirklich dieses Erlebnis hatte, so in der U-Bahn zu sitzen, diesen beiden Leuten gegenüber. Und natürlich alles, was danach passiert mit dem Häschen und so weiter, ist dann natürlich reine Fantasie. Aber diese Grundsituation, dass ich mir irgendwie komisch vorkam, denen im Anzug gegenüber zu sitzen, die ist real und alles andere, da galoppiert dann eben einfach die Kreativität irgendwann mit einem durch.
Gibt es Menschen oder Künstler, die dich besonders beeinflussen?
Das versuche ich eigentlich zu vermeiden, glaube aber, dass das gar nicht möglich ist. Also ich merke, je nachdem, wen ich mir vielleicht vorher nochmal auf YouTube angeschaut habe oder wessen Buch es nochmal in der Hand hatte. Ich habe mal gemerkt, ich habe mir irgendwie das neueste Buch von Thorsten Sträter gekauft und habe festgestellt, danach habe ich einen Text geschrieben, der klang so nach Sträter, dass ich ihn gar nicht verwenden konnte. Ja, das ist wirklich was, wo man, glaube ich, aufpassen muss, dass man sich nicht so sehr in eine Richtung irgendwie inspirieren lässt. Aber ja, letztendlich jeder, der so Kurzgeschichten schreibt, so dieses Storytelling, das ist schon so meine Richtung, wo ich mir auch sehr gerne Inspiration hole oder mir eben einfach anschaue, was machen andere. Was nicht heißt, dass mich die Lyrik nicht interessiert, aber das ist halt jetzt nicht meins auf der Bühne. Ich höre es mir trotzdem sehr, sehr gern an. Freue mich immer sehr drüber, wenn jemand auch empfindsame Lyrik auf einer Poetry Slam Bühne vorträgt. Aber wie gesagt, für mich zur Anwendung sozusagen ist es jetzt nichts.
Gibt es so ein Ziel, dass du in Sachen Poetry Slam hast? Franken Slam und Bayern Slam sind natürlich schon coole Sachen.
Gut, Ziel jetzt nicht genau. Ich möchte natürlich an meinen Texten arbeiten. Ja, hoffe natürlich, dass die nächsten Texte für mich selber noch besser werden als die aktuellen. Das ist natürlich irgendwo immer das Ziel, dass man sagt, man möchte sich selbst entwickeln, verbessern. Das mit einem Ergebnis auf der Bühne jetzt irgendwie in Korrelation zu bringen, halte ich für schwierig, weil das ja auch immer sehr abhängig ist von verschiedensten Faktoren. Natürlich, wenn du jetzt so Franken-Slam, Bayern-Slam ansprichst, ich hätte natürlich schon mal Bock, auch bei den deutschsprachigen Meisterschaften mitzumachen, weil es einfach eine Riesenparty ist, wo man sehr, sehr viel Spaß dabei hat. Klar, keine Frage.
Wie kommt man zu den deutschen Meisterschaften?
Tatsächlich kann man nominiert werden oder sich auch qualifizieren, zum Beispiel bei diesen Highlandern, wo ich in Fürth und Ansbach noch dabei bin Anfang Mai. Und wenn man sich da gegen sehr, 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 sehr gute Slammer und Slammerinnen aus ganz Deutschland durchsetzt, die da auch alle mal in einem Monat gewonnen haben, dann kann man auch nach Stuttgart zu den deutschsprachigen Meisterschaften fahren. Aber dass ich mir jetzt da für diese Meisterschaften irgendein spezielles Ergebnis ausrechne, das ist gar nicht mehr möglich, weil da ist das Niveau so hoch. Da geht es ja mit Komma-Wertungen und da kannst du wegen 0,2 Punkten rausfliegen. Also das ist dann schon wirklich tagesform, glücksabhängig und
ja, lässt sich überhaupt nicht mehr planen.
Ihr hört Free Spirit auf AFK Max.
Auf welchen Slams warst du denn schon? Und hast du einen Heimslam?
Also bisher habe ich viel in Franken abgegrast, Schweinfurt, die mich jetzt auch freundlicherweise nominiert haben für Franken-Slam und Bayern-Slam. Ich war in Hof, wie gesagt in Neumarkt schon zweimal, Fürth, Nürnberg, Ansbach, also man kommt schon ganz gut rum. Ich war auch schon bis Landshut unten. Ja, also von daher sage ich mal, für mich aktuell ist das Einzugsgebiet Franken und vielleicht ein bisschen drüber hinaus Bayern, Ingolstadt war ich auch schon mal. Aber es hat sich jetzt noch kein spezieller Slam herauskristallisiert, wo ich öfter als zweimal bisher gewesen wäre. Weil irgendwie muss man ja auch, man kann ja nicht immer dieselben Texte machen. Das heißt, man braucht auch ein gewisses Reservoir an Texten. Das heißt, wenn man irgendwo fünfmal im Jahr hin möchte, muss man ja 5 bis 10 Texte, je nachdem, ob man es ins Finale schafft oder nicht, dabei haben. Das wird dann auch einfach logistisch ein bisschen schwierig.
Hast du schon die Erfahrung gemacht, dass der gleiche Text an verschiedenen Orten vom Publikum komplett unterschiedlich aufgenommen wird?
Ja, definitiv. Sowohl bei mir als auch bei anderen. Ich gab sogar mal einen Extremfall, wo ein Slam-Kollege einen und denselben Text in ein und derselben Location mit einem Abstand von einem halben Jahr gemacht hat. Das eine Mal war er letzter, das andere Mal war er damit im Finale. Also von daher lässt sich das auch überhaupt nicht irgendwie prognostizieren. Was ja auch wieder Schöne dran ist, es gibt ja diesen schönen Satz, Kunst kann man nicht bewerten, wir machen es trotzdem. Und entsprechend braucht man auch, glaube ich, kein objektives Ergebnis dabei zu erwarten.
Findet dich unser Publikum auch im Web?
Nee, aktuell noch nicht. Ich arbeite daran sozusagen oder werde dann im Oktober mal in Bayreuth sein. Die machen immer Videos. Also ich hoffe, dass sich das im Laufe des Jahres löst, das Problem. Aktuell leider noch nicht. Aber natürlich habt ihr ja Texte von mir aufgezeichnet und die entsprechend auf eurer Website auch mit zu finden sind. Und da kann man es zumindest hören, wenn auch nicht sehen. Das ist ja zumindest schon mal etwas. So optisch beeindruckend bin ich jetzt nicht, dass man mich jetzt dazu sehen müsste, aber die Texte zum Anhören auf jeden Fall sind da zu finden.
Kannst du ein wenig verraten, was das Publikum am 8. April beim 20. Free Spirit Geburtstag in der Luise erwarten wird?
Was kann ich verraten? Natürlich, dass ihr euch mit Steven und Peter zwei weitere ganz tolle Slammer eingeladen habt und dass das sicher auch sehr witzig wird, glaube ich, so wie ich die beiden noch einschätze. Ja, dass das von daher durchaus ganz unterhaltsam wird. Viel mehr kann ich jetzt noch nicht verraten. Ich kenne den neuesten Text von Steven zum Beispiel schon und habe mich dabei sehr schlapp gelacht, dass ich denke, der könnte ganz gut ankommen. So Stichwort Erbsensuppe, falls er den macht. Den finde ich sehr, sehr schön. Und was ich mache, weiß ich noch gar nicht endgültig, aber ich denke, es wird sich auf jeden Fall lohnen zu kommen. Der Text heißt Jürgen Würgen oder wer positiv denkt, ist nur zu feige zum Weinen. Sich die Welt schönreden und positiv denken sind keine neuen Phänomene. Meine Oma hat das damals schon immer so halbherzig versucht, wenn sie in den nachdenklichen Momenten Sätze sagte wie »Unterm Hitler war ja nicht alles schlecht«. Inzwischen nimmt es aber Ausmaße eines Viruses an, der die Menschen dazu bringt, nur noch positiv zu denken. Und dann versuchen sie alle anderen damit zu infizieren, indem sie mit diesen ganzen Think-Positive-Durchhalteparolen über sie herfallen und jede negative oder auch nur neutrale Emotion aus ihnen heraussaugen, bis alle so debil grinsend im Positivwahn als Gefühlszombies vor sich hin vegetieren. Kein HIV, sondern HIHIV, das Hihi-Virus. Ich nenne diese armen Gefühlszombies auch The Walking Glad. Jürgen ist offenbar einer von ihnen. Ich traf ihn vor kurzem zufällig mal wieder. In der Schule machten wir uns immer über ihn lustig. So sagten wir zum Beispiel, wenn wir aufs Klo mussten, wir gehen jetzt mal den Jürgen würgen und ähnlich niveauvolle Schülersprüche. Jürgen war nach Top-Abi mit 1, noch was auf eine Elite-Uni und hatte dann bei einer Investmentbank angefangen. Nun stand er mit diesem verdächtig debilen Grinsen vor mir und erzählte mir, er habe seinen Job verloren, aber das sei gar nicht schlimm, denn er habe das erste Mal über sein Leben nachgedacht und jetzt denke er nur noch positiv. Er wäre jetzt Erfolgs- und Glückscoach und helfe anderen Menschen genauso positiv zu denken wie er. Ich verarbeitete die eben erhaltenen Informationen. Jürgen hatte also mit Mitte 30 das erste Mal nachgedacht. Herzlichen Glückwunsch. Ich dachte zurück an einige meiner ersten Male, die erste Fahrstunde, den ersten Kuss, mein erstes selbstgekochtes Essen. Die erste Fahrstunde war klasse, auch wenn mein Fahrlehrer erst nach 1,5 weiteren Stunden es schaffte, seine verkrampften Finger aus dem Hartplastik des Opel Astras zu ziehen. Bei meinem ersten Kuss floss so viel Speichel, dass ich 3 Tage nur Thoth brechen konnte.
Um mein erstes Essen versuchte ich mit Hammer und Meißel aus dem Topf zu entfernen, nachdem ich die Schweinelende gerade mal 2 Stunden scharf angebraten hatte. Keines meiner ersten Male war so, dass ich gesagt hätte, lief super, das mache ich jetzt immer so. Und ich bringe es anderen Menschen bei, es genau so zu machen. Autofahren, küssen und kochen. Am besten alles gleichzeitig. Ich stellte mir vor, wie eine neue Fahrschülerin zu mir ins Fahrschulauto einsteigt und ich trage eine dieser super witzigen Schürzen, die man sich nicht selber kauft, sondern von einem einfallslosen Freund geschenkt bekommt, auf der steht Kiss the Cook, haha. Aber Jürgen unterbrach mich mit seinen schlichten Gedanken. Er sagte, ich freue mich immer, wenn es regnet. Denn wenn ich mich nicht freue, regnet es ja auch. Da eskalierte es tief in mir drin und ja, ich wollte ihm eine zimmern. Nein, zuerst würde ich sagen, freu dich jetzt, wenn ich dir eine zimmere. Denn wenn du dich nicht freust, genau, dann zimmere ich dir trotzdem eine. Und danach würde ich meinen absoluten Favoriten aller dumm-dämlichen Durchhalteparolen bringen. Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen. Und dann käme es schlimmer. Aber ich bin ja Pazifist. Zumindest physische Gewalt lehne ich ab. Ich dresche nur Phrasen und vergewaltige ausschließlich die deutsche Sprache. Ich beherrschte mich also und ging lächelnd von dannen mit dem Hinweis, ich müsste mal meinen Jürgen würgen. Aber Jürgen, also der auf 2 Beinen, ließ nicht locker. Er addete mich auf Facebook und nominierte mich für diese Positiv-Challenge. Poste jeden Tag 3 tolle Dinge. Weil ja täglich mindestens 3 tolle Dinge passieren, egal wie beschissen dein Leben auch gerade sein mag. Aber das sollte er bereuen. Es dauerte nur 2 Tage, bis Jürgen mich anflehte, die Challenge abzubrechen. Meine Positiv-Challenge im Schnelldurchlauf. Erster Tag, erstens. Der Joghurt im Kühlschrank war abgelaufen, habe ihn weggeschmissen und einen neuen gekauft. Habe mich einfach gefreut, in einem Land zu leben, in dem man Lebensmittel direkt am Ablaufdatum wegwirft, während anderswo auf der Welt Menschen verhungern. Juhu, Geilomat läuft bei mir. Zweitens, wurde heute nicht von Außerirdischen entführt. Man soll ja auch für Selbstverständlichkeiten dankbar sein. Es berichten ja sowieso immer nur Spinner mit Aluhut von Entführungen durch Außerirdische. Deshalb glaubt man, die würden sich das nur einbilden. Aber ich bin überzeugt, tatsächlich entführen Außerirdische nur Spinner mit Aluhut. Das ist ja auch logisch. Wenn ich Mitglied einer hochentwickelten Zivilisation wäre, die zu fremden, bewohnten Planeten fliegen könnte, um dort Experimente durchzuführen, für wen würde ich mich entscheiden? Irgendein Langweiler? Einen Sparkassenschalterangestellten? Oder ein Gymnasiallehrer Latein-Deutsch? Nein, ich würde auch den Spinner mit dem Aluhut nehmen, weil es einfach lustiger ist. Drittens, habe heute 20 Euro in Münzen auf der Straße gefunden. War danach happy, aber ganz schön aus der Puste. Überraschend, wie schnell und ausdauernd so ein Obdachloser rennen kann. 2. Tag, erstens, wurde wieder nicht von Außerirdischen entführt. Gut, dass ich meinen Aluhut weggeworfen habe. 2. habe mich über ein virales Video schlapp gelacht, in dem ein Pärchen einen bizarren Sexunfall im Kopierraum ihrer Firma hat und dabei alles schrottet. Bereits 2 Millionen Klicks. Bin einfach froh und dankbar, dass ich nun ganz genau weiß, wie Jürgen seinen gut bezahlten Job bei der Bank verloren hat. 3. poste das Video in Jürgens öffentlicher Pinnwand und bin mal gespannt, wie er sich das schönreden wird. Und jetzt lächelt und seid froh, der Text hätte wirklich schlimmer sein können. Dankeschön.
Nochmal ein schöner Text von Oliver Walter. Verpasst ihn nicht am 8. April bei unserem Free Spirit Geburtstag. Falls doch, hört ihn beim Frankenslam am 15. April. Wenn ihr es selber mal Radio machen wollt, hört ihr alle Infos im Abspann unserer Sendung. Wir freuen uns immer über neue Leute, die selbst einmal Radio machen wollen. Ich bin Sebastian und wir sehen uns am 8. April beim Free Spirit Geburtstag. Ciao!
Das war Free Spirit, das Jugendradiomagazin aus der Luise The Cult Factory, Scharrerstraße 15, in 90478 Nürnberg. Free Spirit ist ein Projekt von JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis München. Und KJR, Kreisjugendring Nürnberg-Stadt.
Verantwortliche Redakteure
Maggie Bernreuter und Chris Beley. Free Spirit hört ihr immer Montag um 21 Uhr, Donnerstag um 18 Uhr, Samstag um 12 Uhr und Sonntag um 10 Uhr auf AFK Max. Kontakt
team@free-spirit.de, team@free-spirit.de.
Findet uns auf Facebook, sucht nach Free Spirit Jugendradio oder
www.free-spirit.de.